laufen.
Wohin denn?
Das waren die besten Witze der 80er Jahre von Laura Thomas. Sie haben gehört, Witz Nummer 194. Laura,
ja,
vielen Dank.
Sehr gerne und oft und immer wieder.
Ich bin so aufgeregt, Herr Schubert.
Ich auch.
Hallo Danny.
Hallo Olli.
Hallo Danny, hallo Olli.
Hallo Laura.
Hallo Felix.
Hallo Felix.
Hallo Roman.
Hallo Roman.
Hallo.
Was muss man eigentlich verbrochen haben, dass Zeit hier nicht nehmen?
Das geht ja gut. Was, Olli, du musst was erzählen.
Ja, mein undankbarer Job, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, oder dankbarer Job, also, ihr habt immer keinen Bock irgendwie.
Das nee, du hast das irgendwann mal an dich gerissen und seitdem hast du das so gut gemacht, dass wir gesagt haben, das muss immer der Olli machen.
Ich darf nämlich unsere Gäste vorstellen und ich lese das ab. Woher habe ich es wohl? Natürlich von Wikipedia und dann habe ich selber noch was reingemischt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wir freuen uns nämlich sehr. Adam Angst sind heute zu Gast. Nicht alle aus der Band, aber der Sänger Felix Schönfuß und der Gitarrist Roman Hartmann. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Hallo.
Hallo.
Gegründet wurde die Band 2014. Also alles, was jetzt falsch ist, ne, könnt ihr dann in Wikipedia senden und sagen, so ist das nicht. Und euer Name bezieht sich auf die von dir, Felix, erfundene fiktive Person Adam Angst, die den Durchschnittsbürger widerspiegeln soll. Und ich zitiere jetzt, genauso wie wir, er ist scheinheilig, er ist überheblich und tut auch noch so, als wäre er dein bester Freund. Das kenne ich von meinen beiden Podcast-Kolleginnen nur zu gut. Na, ihr engagiert euch auch sozial, zum Beispiel für Pro-Asyl und vor allem gegen Rechts und den ganzen Nazi-Scheiß. Und ihr hört vor Auftritten pur. Sorry für diese Clickbait-Info, aber da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Zumindest habe ich das so. Reden wir nicht drüber. Und ihr habt mittlerweile 3 Alben veröffentlicht, unter anderem 2023 die Single Wir sind zusammen. Und das passt ja ganz gut für heute, denn heute sind wir hier mit euch zusammen in Folge 85. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, ja.
Ja. So, nee, jetzt müssen wir direkt über das Pur-Dingen reden. Was?
Steht das bei Wikipedia?
Nee, aber in einem anderen Artikel, dass ihr irgendwie ganz wilde Lieder manchmal vor Auftritten hört, unter anderem Abenteuerland von Pur.
Ja, ja, also wir hatten mal auf einer Tour, wir haben immer so eine Playlist, die dann immer läuft, gerade so, wenn umgebaut wird, bevor wir auf die Bühne gehen. Die ist dann immer genau getimed und manchmal haben wir dann halt auch so ein paar Gag-Songs da drin. Und einmal war es, glaube ich, Abenteuerland von Pur, beziehungsweise der kam wirklich direkt vor Showbeginn.
Auch ja, mal, das ne? kann sein vor dem Intro, aber wir hören diese Musik selten. Die da läuft, das ist eher für die GästInnen bei den Konzerten und wir selber machen uns da fertig und wärmen uns auf.
Wir machen uns fertig. Bier, genau, wir machen fertig. Wir geißeln
wir
uns.
Wir hören kaum wir Musik uns. Dann, ja.
Aber wer ist auf die Idee gekommen?
Ich glaube, das machen
wir
eigentlich
Felix, wer macht denn die Playlist?
Stimmt. Stimmt. Aber nee, also letztendlich war ich jetzt nur überrascht, dass es, also wenn es jetzt bei Wikipedia gestanden hätte, dann, oh Gott, dann hätte ich da wahrscheinlich mal hingeschrieben oder so.
Okay, da kannst du beruhigt sein.
Aber ich finde die Vorstellung auch gut, dass ihr euch zu fünft mit Pur Abenteuerland einstimmt. Mhm. Das fände ich auch ganz nett.
Ich finde es auch gut.
Also in den Arm nehmen. Komm mit. Und dann kommen die anderen Songs. Ja, okay. Herr
ich bin ganz geflasht, weil ich höre Adam Angst ja nur noch rauf und runter. Es ist ja voll meine Musik, was ich jahrelang nicht wusste. Ich werde euch, also den ganzen Winter werdet ihr mich jetzt begleiten.
Ich möchte kurz sagen, ich habe heute eine WhatsApp bekommen. Er wusste nicht, was eure Musik ist. Dabei habe ich dem schon öfter von euch erzählt. Und eben schrieb er, sag mal, das ist ja genau meine Musik. Ich höre schon seit 3 Stunden Adam Angst rauf und runter.
Ja, ich bin jetzt Fanboy.
Mega gut.
Ich werde mir heute noch ein Beanie bestellen im Shop.
Ja, geil. Hat mir die mitgebracht.
Ja. Also. Wir haben euch ja eingeladen aus 2 Gründen. Einerseits, weil ihr offensichtlich kein Pardon-Fan seid. Ja, seit Folge 1 will Adam Angst ja mitmachen durch persönliche Connections, habe ich gehört.
Ja.
Und weil ihr eine berühmte Rockband seid und wir ja uns der Szene auch nähern, dem musikalischen Finale. Und ich habe ganz viele Fragen zum Thema Musik, Auftritte, Business, Showbusiness und zu diesem Film. Ich bin ganz gespannt.
Aber ich möchte ganz kurz sagen, da ist wieder das Phänomen gewesen, was wir auch schon oft besprochen haben, so Leute kennen sich nicht, irgendwer sagt ein Zitat aus dem Film, das war nämlich, als ich vor 10 Jahren bei euch im ersten Video gedreht habe, haben Felix und ich, irgendwer hat irgendwas gesagt und es war direkt klar, oh mein Gott, er kennt auch keinen Pardon.
Ich weiß noch, was es war.
Echt?
Ich weiß noch, was es war. Ja, ja, das war, ich habe kein Correga-Tabs nicht bestellt.
Echt?
Das war die berühmte doppelte Verneinung des Halswäscher, genau. Ja. Das war der Satz, wo wir sagten, ey, wow, kennst du, ne?
Das musst du, kennst du. Ah, geil. Super.
Und wir haben ja eine weitere Tradition, nämlich, dass unsere Gäste immer sagen müssen, wann sie das erste Mal kein Pardon gesehen haben und wo und wie sie den Film fanden.
Und überhaupt.
Wer mag anfangen, Felix?
Da bin ich fast raus. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht vorher nochmal recherchiert. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ein generelles Faible für diese ganzen 90er Klamauk-Filme. Also es ist nicht nur kein Pardon, auch Club Las Piranhas liebe ich. Und ja, muss ich sagen, also ich kann mich noch nicht mal entscheiden, welchen ich besser finde. So weit geht's schon.
Nee.
Ja. ja. Dann kommen die ganzen Loriot-Filme hinzu, Superstau, Man spricht Deutsch, das sind alles so Filme, weiß ich, die haben mich halt so ein bisschen geprägt. Und bei uns in der Familie gab es immer so eine Jahresendtradition, gerade so um Weihnachten und Silvester herum, dass man immer so auf VHS hatte man immer diese ganzen Filme plus Mr. Bean und so. Und das haben wir dann immer so rauf und runter geguckt und Kein Pardon war da auf jeden Fall dabei. Aber ich glaube, der Film ist von 92, 93 ja. oder irgendwas. Ja. Genau, ja, genau. Also da war ich dann halt schon so 10, 11, ne? Und krass. Ich glaube, dann müsste das so um den Dreh auch gewesen sein.
Aber ja. auch, dass du den direkt gut fandest.
Ja, natürlich. Also ich habe Kerkeling sowieso auch die ganzen ja, Sketche, ja. Ne? Und Hoots und all das, das kannte man natürlich auch schon. Okay. Ne? Von daher waren wir große Happe Kerkeling-Fans in der ganzen Familie.
Geil.
Und Roman, du?
Bei mir muss das auch tatsächlich im Fernsehen gewesen sein, weil Streaming gab es damals noch nicht und im Kino habe ich ihn nie gesehen. Deswegen, das muss im ich weiß nicht mehr, wann das war, aber in Jugendtagen, Teenager-Tagen und auch sofort Fan, weil ich kann nicht zählen, wie oft ich den bis heute gesehen habe, aber es war sehr oft.
Aber hattet ihr auch diese Connection, als ihr eure Band gegründet habt, so von wegen, wann ist das erste Mal klar geworden? Ah, Kein Pardon, ah.
Wir hatten, glaube ich, nicht so diesen Aha-Moment, ah, das kennst du auch. Ich weiß nicht mehr, wie sich das so eingeschlichen hat. Also Kruse, unser Bassist, der findet den Film auch genauso super. Und man zieht ja eben aus diesen Filmen immer, genau, diese Sätze raus, um sie im Alltag überall immer wieder anzubringen, auch wenn man brüll die Oma nicht so an. Ich meine, ja, ja. Das ist halt, wann hast du mal eine Oma um dich rum, wo du das mal wirklich sagen musst, aber man sagt es trotzdem so, ne? Ja. Oder das California-Gelb oder so ja. beim Soundcheck und so. Ja. Und so kam das. Aber ich kann mich jetzt nicht an einen Moment erinnern.
Ihr seid jetzt grün, Leute. Gibt's California Gelb als Farbton wirklich? Oder ist das eine Erfindung des Films? Ihr seid doch Insider. Ihr wisst doch, was
abgeht. Da müsste man jetzt so einen Lichttechniker fragen. Ich würde mir schon vorstellen können, dass es das gibt als Farbe.
Ja. Oder haben die Farben nicht alle so RAL 45B9, nimm mal die 27C? So, nee. Ja, haben die Namen?
Das ist wahrscheinlich sowas wie ein Tontechniker, der sofort irgendwelche Herzfrequenzen oder so ein Kram irgendwie benennen kann.
Ja. Aber ich würde mal sagen, dass so LichttechnikerInnen, dass die das heutzutage gar nicht mehr so richtig sagen könnten, weil früher, und deswegen glaube ich auch, dass in diesem Film das auch wirklich, dass es diese Farben echt gibt, weil früher hatten sie, glaube ich, nur so eine begrenzte Anzahl, indem sie halt einfach diese Folien da vor die Scheinwerfer gesteckt haben. Da war das dann relativ klar und da hatten sie wahrscheinlich eine Kiste, wo dann immer Arizona Blau und California Gelb und so weiter stand. Und heutzutage ist es ja halt alles digital. Du kannst halt mit so einem Scheinwerfer ja so ziemlich jede Farbe und ich glaube, dabei ist kein Lichttechniker mehr, was für Farben gibt es da eigentlich und wie heißen die?
Aber stimmt, das ist ein gutes Argument mit den Folien. Ja, aber hast du, weißt du, irgendwie bandmäßig wie?
Ich glaube, dass das tatsächlich immer auf so, auf der Busfahrt zu einer Show oder irgendwie beim Aufbau oder sowas, dass es da halt eben ist, wenn dir einer im Weg steht und man sagt, ne, irgendwie, nimm mit Kabel in die Pfoten und halt die Klappe oder sowas, dass das halt, und der andere sofort darauf antworten konnte, dann mit irgendeinem Gegenkonter-Zitat oder sowas, dass es daher kam, dass man direkt merkt, okay, hiermit können wir arbeiten.
Ja, absolut. Das ist eigentlich unser Lieblingssatz, nimm mit Kabel in die Pfoten und halt die Klappe. Das war eigentlich so mein Lieblingssatz und gerade auch, ich glaube, die Minute hattet ihr jetzt schon, wo das Geburtstagslied gesungen worden ist, ne? Genau, wo dann nochmal alle so in Reihe dort stehen und gezeigt werden und da kann man dann auch den Kameramann von Kamera 3 dann auch nochmal wieder sehen, wie er dann mitsingt und das war halt auch schön.
Wow, und, dass du das weißt, darüber haben wir uns gerade gefragt, ob es der ist, aber er ist es, ne?
Ja,
das ist krass, dass du darauf geachtet hast.
Tja. Leute,
da knüpfe ich mal direkt an, weil wir finden uns ja jetzt in Minute 85, ein bisschen später. Ach, und das ist in Anführungsstrichen meine, aber unsere Folge und ich darf die zusammenfassen, denn wir befinden uns immer noch am Buffet. Und für mich das unfassbar Lustigste ist, dass Hardy Loppmann nach wie vor nicht durchdringen kann und irgendwie an das Essen irgendwie rankommt. Sigi Schwebli bestellt sich einen Steak auf die Frage, ob er es Medium haben will, sagt er nein, lieber XXL. Die Rezeptionistin nach einem Schnitt quatscht die beiden Kabelträger mit ihren Krankheiten voll. Gudrun flirtet überraschenderweise mit dem Regisseur und der Sigi Schwebli im nächsten Schnitt stellt sich mal ganz selbstbewusst an einen Stehtisch mit zwei äußerst attraktiven Frauen und plötzlich völlig aus dem Nichts, in meiner Wahrnehmung zumindest, wollen alle, dass Sigi sein Lied singt. Das ist Minute 85.
Und ich muss direkt was Schlimmes gestehen an dieser Stelle. Ich liebe diesen Witz. Möchten Sie Stick Medium sein, lieber XXL? Und es ist aber ein Witz, den man im realen Leben, wenn man Fleisch isst, anbringen kann. Weil man wird in der Regel, wenn man im Restaurant Steak gefragt, möchten Sie das Steak Medium? Und ich habe des Öfteres einfach, nein, lieber XXL.
Und?
Eigentlich wird es immer durch entweder Augenrollern, dezentes Wegignorieren. Also die Leute finden halt nicht lustig, was ich mache in der Regel. Ich mache Witze und weiß genau, es zirpt dann meistens so und so ein Busch fährt so. Was mein Problem ist, Und das ist so ein Witz, wo ich nicht weiß, wenn du als Kellnerin oder Kellner arbeitest, hörst du diesen Witz dreimal die Woche.
Oder hast du den noch nie gehört.
Das ist wie mit Red Nose Reindeer bei dir, Laura.
Ja, ja.
Oder wenn ich immer dieses Kartenlesegerät nehme und tue, als wäre es ein Telefon. Ich bin mir über diesen Witz, weil er so schlecht ankommt, nie sicher. Was meint ihr? Ist das ein Witz? Und zweite Frage an euch alle. Habt ihr per se Witze aus Filmen, die ihr machen müsst, auch wenn ihr wisst, dass...
Weil es Zwang ist.
Sowas wie, nimm das Kabel in die Pfoten. Wie ist das in eurem Leben? Laura.
Ich finde den Witz sehr lustig, ehrlich gesagt. Ich habe auch eben wieder sehr dolle gelacht, als der kam. Also weiß ich jetzt nicht. Sagt ihr?
Meine nächste Überlegung wäre eigentlich, ob die Person, die den Witz nicht versteht, nachher sich fragt, ob die Person, die das gerade bestellt hat und gesagt hat, tatsächlich das ernst meint. Und man dann kurz im Kopf rattert.
Scheiße, wir haben auch
haben wir gar nicht. Ja, muss ich jetzt? Ist der dumm?
Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit bei diesem Witz ist, grundsätzlich ist er ja witzig und das ist, der hat ja sowas so eine Dad-Jokigkeit.
Ja.
Und ich glaube, so entstehen auch letztendlich Dad-Jokes, die wachsen so mit der Zeit. Man macht sie halt eigentlich ironisch irgendwie und irgendwann macht man sie eigentlich wirklich. Irgendwann hat man sie dann so übernommen und dann macht man so, glaube ich, Dad-Jokes. Ich glaube aber, bei diesem Witz ist halt einfach das Problem, dass der Rezipient oder die Rezipientin ist meistens einem Servicepersonal angehörig und in einem Restaurant. Und die sind meistens ziemlich genervt von solchen Witzen, glaube ich. Deswegen müsste man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, bei wem man diesen Witz anbringt.
Ich habe einen Tipp für dich, Danny. Probier mal mit dem Kartenlesegerät dich zu rasieren. Kommt genauso schlecht an. Aber eigentlich fast so. Und ich habe tatsächlich einen zwanghaften Witz, der ist aber aus Club Las Piranhas. Darf ich ihn trotzdem sagen? Ich komme manchmal nicht.
Nicht lecker.
Ich komme manchmal nicht drum rum, wenn irgendwie zwei oder drei Leute da irgendwie stehen, in die Situation zu gehen und zu sagen, wenn ich rausfinde, dass ihr beide miteinander schlaft, fliegst du raus.
Das ist schon zwanghaft bei dir.
Ja, ist unfassbar lustig. Die meisten verstehen es immer nicht und die es verstehen, sind dann auf meiner Seite.
Ich habe den G von dem, wenn er als glückliches Lust.
Ja, doch, war schon richtig.
Glückliches Lusttäschen ist und in der Dingen sagt, geh, du sollst gehen. Das ist bei mir schon zwanghaft. Bei euch?
Ja, wir haben da, glaube ich, einige Sachen. Also gerade diese Band ist da sehr weit vorne mit, dass wir aber nicht nur uns auf Kein Pardon irgendwie einlassen müssen, sondern auch auf Stromberg.
Eine Menge Stromberg.
Loriot auch.
Auch, genau. Aber um bei Kein Pardon zu bleiben, also ich glaube, nimm das Kabel in die Pfoten, halt die Klappe, machen wir wirklich sehr, sehr oft.
Aber ist ja schon so, den musst du bringen, wenn der irgendwie passt.
Ja, also sobald wir irgendwie aufbauen und so, mache ich das eigentlich dann in letzter Zeit.
Aber die Frage ist ja, macht es auch Dritten gegenüber, die den Witz nicht kennen? Also die Unangenehme bei meinem Witz, das Unangenehme, was mir passiert ist, ich mache das dieser Kellnerin gegenüber und weiß genau, die kennt den Film nicht oder der, und das wird ganz unangenehm und die denkt, ich hab sie nicht mehr alle. Und der Marco, mein Freund, sitzt neben mir und denkt sich, okay, der hat sie nicht mehr alle, jetzt macht diesen Witz schon wieder.
Ja.
Also weißt du, also wie Olli steht hier gerne mit und sagt, was hast du immer? Du machst nur Fehler. Und wenn dann Leute daneben stehen, die den Witz nicht kennen, denken, oh Gott, ist das eine unangenehme Person.
Naja, genau. Das stimmt. Ich mache es leider gar nicht mehr so richtig. Ich traue mich das irgendwie nicht mehr. So mit fortschreitendem Alter ist mir das mal so aufgefallen. Und es ist eigentlich schade, weil dadurch lernt man nie erst, ne? Wenn irgendjemand, man müsste eigentlich so mutig sein. Und wenn das Gegenüber dann tatsächlich diesen Joke dann kennt, ne? Was gibt es Schöneres, so, ne? Als sich dann so zu erkennen in diesem Moment. Aber schade, ich mache das eigentlich gar nicht mehr. Traue mich das irgendwie nicht mehr. So,
warum?
Ja, bei fremden Leuten weiß ich nicht. Das ist irgendwie, weil wenn sie es nicht kennen, dann musst du dich halt immer erklären. Und Witze sind ja meistens sind sie ja eher immer so ein bisschen, ja, also man kann da leicht auch auf den falschen Fuß treten.
Ja,
so,
das
ne?
stimmt. Und es ist nichts Schlimmeres, als Witze erklären zu müssen.
Ja, und dann kennst du nicht den Film und so und dann, das Kind ist im Brunnen gefallen. Du kommst auch nicht mehr gut irgendwie. Na gut, dann, ne, ja. Ne, und dann so wie die beiden, wie Heinz Wäscher und Peter sich auf den Gang, ne? Geht man so der eigenen Wege, ne? Und das will ich irgendwie tunlichst vermeiden. Eigentlich schade.
Ja, und du?
Ja, durchaus mache ich das immer noch. Es ist, sobald es ums Licht geht, egal jetzt wo es ist oder sowas, dann ist es das California-Gelb und Arizona-Blau. Ja. Auch wenn es irgendwo brummt oder so ein Kram, dann ist es hier, brummt irgendwas schief mit und so, ne? Dass man auch sofort im nächsten Moment irgendwie lautstark rausbrüllt oder so, egal ob das jetzt passt oder nicht, aber es ist halt so meinem Humor verschuldet, glaube ich, dass ich das dann für mich alleine immer noch witzig finde und das reicht mir dann. Die anderen raffen oder nicht, ich hatte meinen Spaß.
Aber, das ja, ist gut. Auch eine gute Einstellung.
Du bist mir was voraus, auf jeden Fall.
Mir doch egal, ob die das raffen. Vor allem, wenn du dann so rausbrüllst und alle denken, wow, okay. Ja.
Okay. Apropos unangenehm, sagt ihr ein bisschen, wenn man sich nicht traut. Ihr macht ja geile Musik, wie ich finde, ich liebe euch. Ihr seid heute.
Dankeschön, danke.
Alles. Ich habe jetzt 3 Stunden gehört, und die nächsten 2 Nächte gehören euch. Jetzt habt ihr eine, wie soll ich das sagen? Ihr habt ja eine spezielle Art von Musik. Wie erklärt ihr, was ihr spielt, wenn Leute sagen, sag mal, ich habe gehört, ihr habt eine Band, was macht ihr eigentlich? Oh, was ich ja die persönlich unangenehmste Frage der Welt als Künstler finde, wenn wir was, ja, erklär mal, was du machst.
Das ist doch wie bei dir, was machst du? Ach, du machst
ja, bei mir ist es ja noch schlimmer, weil wenn die Leute mir direkt sagen, zeig doch mal ein Foto, das geht bei euch ja schlecht. Also ein MP3 vorzuspielen ist dann vielleicht, wie geht ihr damit um? Was sagt ihr denn?
Meistens kommen diese Fragen ja im Arbeitsumfeld bei mir und ich sag tatsächlich immer, obwohl es mich selber nervt, sage ich immer, ja, es ist halt so deutschsprachiger Punkrock. Punkrock deswegen, weil nur Punk zu sagen, das ist mir einfach zu plump. Ich möchte auch gar nicht so, dass unsere Musik so stark mit Punk in Verbindung gebracht wird. Ich würde mal sagen, die Punkband, die wir hier auch sehen bei Kein Pardon, so das würde ich so als so Klischee Punk auf jeden Fall eher so bezeichnen. Und das sind wir ja nicht. Und aber damit die Leute das irgendwie einordnen können, dass das schon irgendwie auch härtere Musik ist, sage ich halt immer Punkrock, was Besseres fällt mir da halt nicht ein. Weil wenn du Rock sagst, dann kommst du dir wieder vor wie so ein dickbäuchiger Blues-Typ irgendwie, ne, der so ein paar Riffs spielt, so, ne, ein paar harte Riffs. Aber wir haben auch viel Pop drin und das wäre genauso verklärend, wenn ich irgendwie jetzt vom Pop sprechen würde. Und eine bunte Mischung kann ich halt auch nicht sagen, ne, das ist ein bunter Blumenstrauß. Nee, das, ne, deswegen Punkrock finde ich eigentlich am passendsten.
Ich bringe immer den Ärztevergleich, weil ich immer das Gefühl habe, damit können die Leute das so ein bisschen einordnen, dass das nicht zu sehr 77er Punk ist, was so Ramones, Sex Pistols oder sowas angeht. Und dass es halt deutschsprachig ist und so ein Kram. Ich finde, dann haben die Leute mal so eine ungefähre Vorstellung von dem, was wir machen.
Ja, du dachtest, es wäre Metal, ne?
Ja, weil du mir gesagt hast, sie machen Rockmusik und ich war ganz geflasht, weil ich habe den ersten Song gemacht, ich glaube, die neue Single hatte ich auf Spotify ganz oben irgendwie, schwarz-weiß. Weißes Schwarz auf Weiß Cover.
Ach so, okay, ja, jetzt habe ich mich gerade gefragt, welcher Song heißt du irgendwas mit Schwarz-Weiß?
Und ich denke so, ich war total geflasht. Ah, geil. Also ich war so positiv überrascht und habe ich halt eben das alles durchgehört. Ja.
Stark.
Grandios. Ich kann es jedem empfehlen. Ich gucke gerade auf den Bildschirm, weil die Szene läuft. Und ich habe die unangenehmste Frage an euch, die mir als, ich bin jetzt neuer Fan. Ich bin ja seit heute Fan. Das heißt, ich bin noch völlig ungebremst, ja. Ich habe euch ja noch gar nicht erlebt, wie ihr mich so abweist an der Tür, ich nicht auf die Gästeliste komme, keine Karten mehr kriege und keine Fotos und so. Ich bin ein ganz neuer Fan. Deshalb darf ich euch alle Fragen noch stellen, bis ihr mir nachher nicht mehr leiden könnt. Sagt, der Friede, der kommt mir nicht mehr ins Haus und ich Hausverbot im Ewerk kriege. Herr Schwebli wird ja gefragt. Ihr seid jetzt ein Musiker, könnt ihr so ein Mensch spielen, singen. Wie oft werdet ihr gefragt und wie unangenehm ist es euch auf einer Skala von 1 bis 10? Mach doch mal was. Passiert das in eurem Leben, dass ihr gefragt werdet für Auftritte oder so schlimme Sachen?
Ja, das ist
jetzt
so
sing doch mal, Felix.
Jetzt sing doch mal, Felix. Jetzt sing doch mal.
Zu Hause macht er das ganz toll.
Der stirbt doch auch immer.
Mein Vati hat.
Also ich wollte die Frage ganz kurz kommt auf der. Ich habe viel Bühnenarbeit gemacht und bin als Komiker aufgetreten und mir ist es so oft passiert, dass die Leute mich für so komische Sachen buchen wollten, die völlig absurd waren. Irgendwelche Geburtstage ohne Bühne oder so. Ja. Oder eben mit macht jetzt sei doch mal lustig.
Ja, oder wie, du bist doch Schauspielerin. Ja, wein doch mal.
Genau.
Ja, wie, genau. Das so ist, oft das schon ist, gesagt bekommen.
Wie geht euch das? Wie ist die Absurditätsgrenze da bei euch?
Man wird es ziemlich selten, eigentlich eher so aus Gag höchstens nochmal, ne, wird man so gefragt. Ich habe es natürlich tatsächlich schwieriger, weil ich halt singe. Aber die wenigsten fragen mich das. Aber es ist natürlich schon vorgekommen. Und ja, das ist natürlich maximal unangenehm, weil ich, was soll ich denn da jetzt singen? Also vor allem a cappella, so. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und ich fand sogar auch schon schlimm, so diese Lagerfeuersituation.
Furchtbar,
ne? So wenn man, dann ist eine Gitarre da und dann ist dann eine Person, die kann dann so 2 Akkorde und dann dauert es dann halt auch so 3 Sekunden, bis der Akkord dann mal gewechselt ist, so, ne? Und dann und das ist wirklich, auf der einen Seite will man sich dann die Gitarre schnappen.
Ab ins Feuer damit.
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite will ich auch selbst überhaupt nicht dann irgendwie sowas vorzeigen. Also ich möchte immer in einer absolut vorgefertigten, kontrollierten Situation meine Musik darbieten können, wo es einen Soundcheck gab, wo es eine Bühne gab, wo die Technik stimmt, wo der Rahmen stimmt, ne, wo ich einfach weiß, und da kommen Leute, die wissen, was sie erwartet und so. Mhm. Und alles andere, ja, das ist total schlimm. Kann ich gar nicht, und dann muss ich dann auch immer
gehen.
Mich abwenden. Genau, ja. Dann gehe ich einfach, drehe ich mich um und gehe.
Roman, bist du so ein Gitarristen, der ich schnappe die Gitarre und singe und mach
Roman? Nee, ich bin doch nicht mal so ein Typ, der sich zu Hause seine Gitarre nimmt und damit irgendwie viel daddelt, sondern das ist eher so ein Werkzeuggegenstand, irgendwas für die Arbeit, die Adam-Angst-Arbeit dann, dass man dann auf der Bühne oder bei der Probe und so das macht. Natürlich übe ich dann zu Hause, aber ich bin jetzt kein Typ, der zu Hause sich immer jeden Tag 2 Stunden eine Gitarre nimmt und damit irgendwie daddelt. Mag der Sache teilweise verschuldet sein, dass wir eben viel spielen und so ein Kram, dann ist man nochmal froh, wenn das Ding dann weg ist. Und ich überlege die ganze Zeit, natürlich hat man immer so Anfragen gehabt über die Jahre, jetzt 10 Jahre, Adam, dass Leute kamen und sagen, wir haben hier und da so ein Festival oder hier und da eine Idee und einen Geburtstag und so ein Kram, könnt ihr da nicht spielen? Und dann ist das halt immer, man ist dann in dieser Erklärungsnot zu sagen, warum das nicht geht, ohne dem Menschen jetzt wehtun zu wollen, warum das nicht geht, was ja manchmal einfach der Sache verschuldet ist, wir sind 5 Leute, wohnen in 5 verschiedenen Städten.
Ihr arbeitet
alle. Wir arbeiten alle hauptberuflich und Adam ist ein Hobby, und das ganze Zusammenkommen und eine Show von Adam Angst zu präsentieren, eben nicht mit, wie Felix sagt, so ein bisschen schlechtem Equipment oder sowas schnell machbar ist. Das will dann keiner hören, dann klingt das auch nicht so wie das, was die Leute sich erwartet haben und so ein Kram, und am Ende enttäuscht man einfach nur jeden. Und auch sich selber, ja. Und geht dann unglücklich nach Hause, alle.
Lebensberatung für alle, ihr habt diesen Fehler offensichtlich noch nicht gemacht. Ich habe ihn in meinem Leben einmal gemacht und bin zu einem Auftritt, wo der Gast gesagt, ey, ich buche euch, damals noch mit dem Willi zusammen, auf so einem Geburtstag, und dann kommst du dahin und da machst du ja vorher keinen Gedanken, erst nach so einem Auftritt, dass du denkst, okay, nur der Typ, der dich gebucht hat, findet dich halt gut.
Ey,
alle anderen wissen davon ja gar nicht. Und während des Spiels stellst du fest, ah ja, der ist Fan. Und alle anderen denken sich, was machen die hier?
Ja, absolut. Das ist, wir haben auf der Hochzeit von unserem Schlagzeuger gespielt. Ja. Ja, genau. Und das ist dann wieder so eine Situation, ja, okay, das kann man dann irgendwie handeln, weil das kann man so ein bisschen so ironisch und, ne, auch verpacken und so. Und jetzt spielen wir da in diesem Zelt zwischen so Heuballen und so. Und
also
so,
das, was wir sehen, Bierbänken. Mit Peters Villa.
Ja, genau. Ja, nicht ganz. Es war auf so einem Sportplatz in der Eifel, aber.
Die Villa der Eifel, der
genau,
Sportplatz.
Genau. Aber das war im Prinzip so eine Situation, aber die war dann wiederum kontrolliert, weil wir alle wussten, okay, das ist jetzt die Band von dem, der da jetzt gerade heiratet, und die spielen jetzt so ein paar Songs und man macht da ja auch eine Ansage. Aber bei Comedy, so, wenn man wirklich sonst niemand kennt und man dann wirklich auch überzeugen muss in dem Fall, boah, das ist
Nia.
Danke, das reicht.
Aber genau das war ja auch so eine Situation, als wir da gespielt haben. Ich glaube, wir haben sogar eine halbe Stunde oder sowas da gespielt.
Hat Joe auch selber Schlagzeug gespielt?
Ja, ja. Ah, okay. Das war die komplette Band mit einer richtigen Setlist und halt nicht in unseren Klamotten, wie wir es, also nicht in so Bühnenklamotten, sondern einfach so, wie wir rumlaufen und so. Und dann aber eine halbe Stunde, und man hat dem Publikum angemerkt und der Band, glaube ich, angemerkt, so, keinen interessiert das, was wir hier gerade machen, und das stört halt gerade eher, nur weil jetzt alle gezwungen sind, sich das eine halbe Stunde anzuhören. Und man versucht das dann mit Charme und Humor irgendwie über die Bühne zu bekommen, aber alle waren halt so, standen da mit ihrem Kartoffelsalat auf dem Teller, keine Ahnung, und waren so, jetzt ist das laut, jetzt kann ich mich nicht unterhalten.
Es ist
ich
wie muss bei
das
gucken. Es ist genau
die Szene. Ja. Es ist genau die gleiche, das Publikum, wenn man sich das jetzt diese Minute da mal anguckt, das ist wirklich genau so eigentlich die Reaktion.
Und alle verstehen, warum das gerade passiert, aber keiner war jetzt so in dem geil.
Ja.
So, und dann merkt man, okay, wir bringen schnell über die Bühne und dann ist auch gut und dann können wir alle weiter feiern.
Ja, genau.
Seid ihr denn danach darauf angesprochen worden? Ja, über geil oder so?
Ja, ich weiß das nicht mehr. Wir haben sehr schnell angefangen zu trinken und dann später.
Dann war auch schon das Konzert.
Ja, genau. Genau. Ja, und dann später hätte man fast noch was aufs Maul bekommen, ne?
Ja.
Aber da wollen wir jetzt gar nicht so.
Von dem Bräutigam?
Nein, ja, genau.
Ich bin ja
für die Idee.
Ich bin ja hier für die Romantik irgendwie zuständig. Deswegen würde mich interessieren, was war denn euer schönster Auftritt bis jetzt? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Boah, total schwer.
Es gibt ein paar Highlights, aber der schönste, also ich könnte jetzt nicht
sagen. Ja, oder der geilste.
Ich finde auch nicht der erfolgreichste, sondern der schönste.
Ja, das kann man auch so nicht messen. Also der Erfolg, was wäre der erfolgreichste, da wo wir am meisten Gage bekommen haben? Oder, weißt du, das ist dann immer so.
Aber E-Werk war doch schon krass.
Ja, ich muss sagen, ich kann das E-Werk tatsächlich nicht so wirklich dazu zählen, auch wenn das total toll war. Es war unsere 10-Jahres-Feier. Es waren viele Features da, viele Gäste und es war ein ausverkauftes Konzert und WDR hat das gefilmt und so. Es war alles toll, aber meine Stimme war halt angeschlagen an dem Tag schon. Das hat mich alles total genervt. Deswegen hatte ich nicht wirklich Spaß. Ja. Und oft diese Frage wird halt öfter gestellt oder zumindest die Frage, was magst du lieber, Clubshows oder Festivals, weil das ja auch wirklich sehr unterschiedlich ist. Und ich gehöre zum Beispiel zu den wenigen Musikern, die sagen, dass sie Festivals lieber mögen, weil da ist die Setlist kürzer. Mhm. Man muss nicht so lange spielen, weil das ist wirklich sehr, sehr anstrengend halt für die Stimme. Und es sind meistens viele Leute da, die sind auch wirklich feierwillig, auch wenn die nicht alle wegen dir da sind, aber du überzeugst nur Leute und so. Und ich finde halt einfach so, ja, es ist irgendwie Sommer und man trifft viele andere Bands und so und kann auch viele andere Bands gucken und das finde ich halt zum Beispiel schöner. Und da würde ich sagen,
ich glaube, ich habe den schönsten Moment doch, den könnte ich glaube ich nennen, das ist tatsächlich dieses Jahr passiert und das war, wir haben bei Jamel Rock den Förster gespielt, was Festival in dem Ort Jamel ist, wo nur Nazis wohnen, bis auf ein Pärchen, was sich da gegen diese Leute stellt.
Ja, ja.
Und wir wurden dieses Jahr eingeladen, da zu spielen. Und das war tatsächlich, doch, das war auf jeden Fall das Schönste, weil es einfach
für die Sache,
aber auch der Moment, da zu spielen und so. Mhm. Das war, glaube ich, das einzige Festival, was ich jemals, oder die einzige Show, wo man halt die ganze Zeit ein Gefühl hat, so im Körper, ne, was einem so unter die Haut ging, schon an dem Moment, wo man da anreist und so ein Kram. Das war auf jeden Fall das Schönste.
Weil du ja auch gesagt hast, ihr habt Songs gegen Nazis und die Nazis haben da auf dem Dach.
Genau, man kann von der Bühne aus so ein paar Faschos da auf ihren Garagendächern gucken und die gucken einem zu und irgendwie, keine Ahnung, zeigen den Stinkefinger, sind halt Idioten. Aber dann hat man mal den Moment gehabt, diese Songs, die wir schreiben, insbesondere die gegen rechts, gegen Faschos und sowas, diesen Leuten ins Gesicht zu singen. Und das war irgendwie ein sehr, sehr schöner Moment, der einem so nochmal einen Arschtritt verpasst hat, das nochmal dreimal lauter zu singen.
Ich finde schön, dass ihr den Podcast hier politisiert habt, da muss ich das nicht machen. Ich würde gern viel mehr über Jamel wissen, weil ich kenne den Ort, also ich war nicht persönlich da, aber es ist ja MacPom ganz oben, fast am Meer. Und spielt ihr öfter im Osten eigentlich oder war das eine Ausnahme auch überhaupt, in MacPom zu spielen? Wie ist das für euch?
Nee, öfter. Also nicht so oft, glaube ich, wie in NRW jetzt zum Beispiel oder auch mal in Hamburg oder so. Da spielen wir tatsächlich dann doch öfter, aber auf der Tour sind natürlich die neuen Bundesländer immer dabei. Das jetzt Leipzig ist oder Dresden oder Berlin oder eben, ja, Rostock ist jetzt auch schon lange her. Und dann gibt's natürlich so ein paar Festivals auch im Osten. Ich glaube, es Highfield zum Beispiel und so, ne? Ja, aber Jamel ist wirklich, es ist einfach ein krasser Ort. Also zum einen ist dieses Festival natürlich irgendwie toll, weil niemand weiß vorher, wer da spielt. Das wird komplett geheim gehalten. Ne? Also das wissen auch die Bands untereinander nicht. Erst wenn man da ankommt, selbst die kleinen Zelte, die da im Garten der Lohmeyers, das ist dieses Paar, das da wohnt, dieses Künstler-Ehepaar, die sind nur nummeriert. Das heißt, da steht noch nicht mal dran, welche Band das ist. So, dass es wirklich bis zuletzt einfach jedem nur, dass das nur die Booker und die Veranstalter wissen, wer da kommt. Das ist echt mega. Und es ist halt auch immer so ein Kabuki, das ist so ein Vorhang, der vor der Bühne ist und dann halt fällt, ne? Der ist dann auch vor jeder Band, hängt dann dieser Kabuki vor der Bühne und dann gibt's dann so eine Ansage und dann wissen auch die Leute erst, welche Band ist da hinter dem Vorhang
gerade. Ist das rein künstlerisches Konzept oder hat das was mit Sicherheitsmaßnahmen auch zu tun?
Ich glaube beides, könnte ich mir vorstellen. Also das ist wirklich, wenn es könnte natürlich sein, wenn die halt wissen, dass irgendwie die Ärzte oder die Hosen kommen, dann könnten die natürlich irgendwie versuchen zu gucken, okay, ne, wie können wir die irgendwie vorher abfangen oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit Sicherheit zu tun hat. Aber an sich finde ich halt, dieses ganze Konzept finde ich halt einfach mega stark.
Ihr seid ja nun sehr politisch auch in euren Texten und habt eine Haltung zur Gesellschaft. Also ich kann die Frage gar nicht klar formulieren. Ich bin ja selber aus dem Osten, komme aus Thüringen vom Land und ich weiß, dass da ein anderer Druck passiert von rechts, aber gleichzeitig weiß ich, dass die linke Szene auch sehr gut vernetzt ist. Also man kann sich in Dresden wunderbar in der linken Szene irgendwie verlaufen und morgens irgendwo aufwachen und sich sicher fühlen. Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr im Osten ein anderes Gefühl aufzutreten als im Westen? Habt ihr da?
Ja, ich schon. Ich muss sagen, und das ist total schade, weil ich finde, man muss sich einfach dem mehr nähern und trotzdem merkt man halt aber immer noch, dass auch nach der Wende, nach so vielen Jahrzehnten, dass es immer noch so ein bisschen, dass es immer noch eine Trennung gibt. Also eine gefühlte einfach, ne? Also, dass man immer noch so denkt, man kommt so als Kölner, ne, also so gerade wir hier in Köln, wir haben ja nur wirklich gar keine Faschoprobleme, muss man einfach so sagen, ne? Und wenn man da dann hinkommt und keine Ahnung, wenn ich dann das letzte Mal, war ich in Chemnitz zum Beispiel, wenn man da irgendwie so spazieren geht, dann musste ich mal zur Apotheke und musste da irgendwie, keine Ahnung, so ein, zwei Kilometer, oder in Jena war das auch mal. Wenn man da so durchgeht, hat man irgendwie so das Gefühl, so man, irgendwie, irgendwas ist hier anders. So, und man passt hier auch nicht hin. Ne, das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Und das möchte ich halt gerne aufbrechen, weil es ist ja nur ein Gefühl und das ist halt eigentlich Quatsch. So, das ist ja nicht wirklich so. Und es ist tatsächlich so, dass ich beim ersten Konzert, als wir, ich glaube, in Dresden waren das, da wurde uns das halt auch vorher gesagt, dass die so, ne, dass die Antifa da schon irgendwie gerade so dabei ist, zu gucken, weil es sein könnte, dass da Leute kommen, ne? Und sowas kriegst du halt da manchmal so mit. Und dann weiß ich noch, da haben wir in Dresden gespielt und während wir gespielt haben, habe ich dann hinten gesehen, dass so durch den Eingang, und man konnte nur Silhouetten erkennen, weil es ist ja dunkel, so, ne, man sieht ja kaum was vom Publikum in der Regel. Und dann kam so eine Silhouette so von 8 bis 10, weiß ich nicht, relativ großen Gestalten, kam so da rein und stellte sich so in so einer Reihe hinten auf. Und ich hatte dann in dem Moment, wusste ich halt die ganze Zeit, ich hatte euch das nie erzählt, glaube ich, ne?
Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern.
Nee, okay. Das ist, und da dachte ich, und da habe ich die ganze Zeit so, wer sind die jetzt? Was geht jetzt ab? Was passiert jetzt? Es waren halt einfach nur Leute, die zu spät gekommen sind. und das ist halt so, das ist so irre. Weißt du, das ist so blöd, so, ne, dass man das, weil wir wissen halt auch ganz genau, dass da so viele, da findet halt die Arbeit statt, so, ne, die Arbeit gegen rechts, ne? Und das ist halt, ja, ich find's halt einfach schade, aber so ganz abgelegt habe ich, glaube ich, so dieses Gefühl leider noch nicht.
Ja, aber da freue ich mich. Bin ich noch mehr Fan, weil ich bin ganz stolz auf euch, dass ihr diese Arbeit macht. Ich versuche es ja auch im kleinen Rahmen zu machen, weil das habe ich
ja auch schon gesagt, dass es ein Unterschied für dich ist. Da.
Genau, das habe ich Laura vorhin schon, wir haben das Thema kurz gesprochen. Es ist halt aus Köln, wenn du aus Kölner Sicht, ist es total leicht zu sagen, ach scheiß AfD, ich breche Kontakte ab, wenn ich weiß, jemand will die AfD, dann ist er für mich gestorben. Ich komme ja aus dem Osten, aus dem Landkreis, wo fast 50% AfD gewählt haben. Da ist es halt total schwierig, diese Kante so zu ziehen, ne? Also durch diesen Ort zu haben, wie du sagst, durch Jena oder so, dass irgendwas ist anders. Und diese Andersartigkeit nicht so projizieren auf, ja, also die Leute, ne, also so eine Leute-Gesellschaft-Thema irgendwie aufzumachen, ja. Und dann eben doch zu sagen, wie, ich fahre dahin, mach da meinen Auftritt, aber mach das nicht zur No-Go-Area, weißt du,
ja,
sondern
genau.
Dann etwas dagegen zu setzen.
Genau, man muss halt sich damit auseinandersetzen, genau.
Und eben auch relativieren und nicht wie, also nicht sagen, ich fahre jetzt nicht in den Osten, da habe ich Angst, den ganzen Tag verprügelt zu werden. Da ist die, wie du sagst, die Realität ist ja nicht. Man läuft durch Jena und denkt sich, irgendwas ist hier anders, die Leute sind ein bisschen älter. Ja. Aber es ist ja nicht die permanente Bedrohung. Aber gleichzeitig eh nicht zu vernachlässigen, dass eben dort Hardcore-Rechtsextremismus stattfindet.
Klar, genau. Trotzdem werde ich immer, wenn ich da bin, will ich jetzt trotzdem spazieren gehen. So, ne? Weil es ist mir nie was passiert. So, also von daher.
Ja. Wolltest du noch? Weil ich habe jetzt einfach eine ganz andere Frage.
Einfach mal ganz anders. Ist ja kein Interview, mach einen Podcast. Neues, ihr könnt uns auch, jeder kann uns laufen. Ja. Jeder kann dir sagen, was er will.
Habt ihr ein Zitat aus Kein Pardon in irgendeinem Song von euch? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht?
Genau, was soll das denn?
Ja, warum nicht? Das ist genau die richtige Frage. Ich glaube, ich musste kurz überlegen.
Ganz kurz, ein Song, der bei euch Kein Pardon hieße, an sich wäre wohl inhaltlich. Also.
Ja, das wäre ja großartig.
Ja, stimmt.
Aber ihr habt, glaube ich, keine.
Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich musste kurz überlegen, weil es würde mir schon ähnlich sehen, sowas zu machen.
Ja, finde ich auch.
Aber ja. Ja, nee, ich habe es tatsächlich noch nicht in einem Text verwurstet.
Jetzt die Frage, warum?
Ich kann euch, pass mal auf, ich verspreche euch, dass ich ein Zitat beim nächsten Album mit reinnehmen werde.
Geil, das schicken wir dann auch Harpe. Du, der liebt ja sein Publikum.
Ja. Frag mal, ob er Mockertorte macht.
Und wenn ihr auf ein Casting gehen würdet, was ihr natürlich nicht macht, aber ihr müsstet, würdet ihr Highway to Hell von C&A oder Another Dance with Somebody von Whitney Houston vortragen?
Oder irgendein zu Karel Gott wahrscheinlich.
Ja.
Das ist, ja, genau, wenn, dann würde ich, ja. Du würdest C&A nehmen, ne?
Für immer AC/DC.
Ja, aber ich kann sagen, das ist bei dir nicht schwer.
Fairerweise ist das meine Lieblingsband für immer, deswegen da kann ich gar nicht.
Okay.
Aber Lieblingsband, ich muss an Peter Schlönzke denken, wenn ich dich sehe. Hast du so aufgereiht wie er die bunten Anzüge? Hast du so Gitarren oder wie viele Gitarren hast du eigentlich?
Okay, nee, ich brauche 2 für die Arbeit bei Adam Angst und ich habe 3. Ah, nee, ja. 4. Ich glaube, du hast noch eine Gitarre von mir,
ja,
tatsächlich, ne?
Ich habe noch eine da rumstehen, ja.
Moment mal, können wir noch mal ganz kurz darauf zurück, dass du gerade gesagt hast, dass Roman aussieht wie Peter
Nein, Metzger? Die Frage, wenn ich ihn als Musiker, als Gitarrist, es gibt auch immer diese Leute, es gibt zwei Arten von Gitarristen, das ist Bruce Springsteen, der hat noch seine Gitarre von 1969, die ist ganz kaputt, spielt die immer noch. Und dann gibt's so Leute wie, was weiß ich, fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, Glamrock der 80er, die haben dann so eine ganze Batterie und für jeden Song passen die Gitarre zum Anzug.
So.
Und da wollte jetzt wissen von Roman, ob er aufgepiert, schätzt man sich so aus dem Schrank aufmacht und dann sind so schön geordnete Gitarren.
Ach so, so wie die Anzüge.
So, ja, wie die Anzüge sind die Gitarren geordnet.
Gott sei Dank, ja.
Nee, das ist, glaube ich, weil sich bei uns das so ein bisschen, also bei mir ist es zum einen, ich habe überhaupt keinen Platz für so viele Gitarren, auch kein Geld für so viele Gitarren und lebe eher so, dass ich nur das habe, was ich brauche und jetzt nicht noch 20 Gitarren, die ich eh nicht spiele, nur weil sie schön aussehen, irgendwie zu Hause rumstehen habe.
Deswegen, wie ist das mit Fahrrädern, Oma?
Fahrräder sind mehr, als ich fahren kann, ja, zeitgleich.
Hast du so Fahrräder im Flur?
4 Fahrräder, ja. aber auch 4 Gitarren.
Ja,
die Zahl.
Das ist aber was Großes auf der Spur.
Ja, ist so ein Ding.
Aber David, unser anderer Gitarrist, der wäre so einer, der
so viel voll Gitarren,
ja, der wäre der ist halt so ein Equipment-Nerd. Und ich glaube, wir sind beide so, dass, also ich habe deswegen aufgehört, irgendwie Instrumente zu spielen, obwohl jetzt spiele ich halt wieder Klavier so ein bisschen, aber weil ich einfach gar keinen Bock hatte auf dieses ganze Equipment-Zeug, weil ich habe es immer gehasst, so viele Sollbruchstellen irgendwie zu haben, die jedes Mal irgendwie kaputt gehen können. Ich meine, ihr könnt da ja schon liefern singen. Bei jedem Soundcheck ist ja immer irgendwas und muss ausgetauscht werden und so. Und das konnte ich nicht mehr. Also da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen habe ich allem, was mit Equipment zu tun hat, abgeschworen.
Wir müssen unbedingt noch über Hardy Loppmann sprechen in dieser Minute. Es tut mir leid. Mhm, aber es ist erneut wieder so wie in der Schrankszene. Hardy Loppmann ist am Buffet, sagt nicht ein Wort und es ist unfassbar lustig.
Ja.
Es ist so lustig und dann steht er da und guckt diese Frau an und man weiß eigentlich gar nicht, was er sagen will, so nach dem Motto, ich hab's geschafft, ich bin hier, kriege ich jetzt.
Aber er steht davor immer falsch. Also er steht wieder falsch.
Und, ja, aber auch ständig abgedrängt.
Ja,
also es ist halt wirklich die ganz ärmste Nummer.
Ja, ist es.
Auch mit dieser Halskrause.
Ja. Gut, Hardy Loppmann ist natürlich, ja, gehört auch so zu den Lieblingsszenen, die ihr natürlich schon längst alle besprochen habt, die Sketch-Szene mit Hardy Loppmann.
Ist halt nicht so ein Dicken, ja.
Aber wir haben tatsächlich auch noch eine Fachfrage an euch, weil wenn wir schon mal Musiker da haben, wie findet ihr denn den Soundtrack zum Film, hätte ich beinahe gesagt, wie bewertet ihr denn die Lieder, die da drin vorkommen, sagt ihr, genial, was Achim Hagemann da geschrieben hat, oder ein bisschen platt, oder genau passend, oder?
Ja, ich finde es, ich denke mal, also gerade die Titelmelodie von Witzigkeit kennt keine Grenzen ist schon mal perfekt. Also es gibt ja wirklich nichts, also gerade auch für die Zeit, ne, es ist ja wirklich genau so, wie es sein soll. Ansonsten gibt's da ja an Musik so einiges, jetzt mal von der Glücksmelodie mal abgesehen, die ja glaube ich nicht so, das hat glaube ich nicht so lange gedauert, die zu schreiben. Genau, und wir sprechen oder wahrscheinlich werdet ihr das nächste Mal dann darüber über den Song der Punkband hier sprechen. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr die Punkband überhaupt schon benannt?
Ja, haben wir schon.
Tatsächlich, genau, abstürzende Brieftauben.
Aber ne? der Song von denen ist nicht von denen. Den Song hat jemand anders geschrieben.
Genau, und das hätte ich jetzt nämlich, genau, Papa Paderborn. Ja. Und ich hatte mich das selbst gefragt. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, das zu recherchieren. Das wisst ihr.
Habe ich aufgeschrieben. Christian Brohn, der hat super viele Songs. Der hat auch ganz viele Songs für Peter Maffay geschrieben. Und der hat auch den Soundtrack oder den Heidi-Song geschrieben und so. Der ist wirklich von einem Genre zum nächsten. Das ist richtig abgefahren. Und der hat diesen Papa Paderborn-Song geschrieben.
Tatsache. Also haben Abstürzende Brieftauben sich diesen Song dann halt genommen, weil sie haben ihn ja selbst auch nochmal rausgebracht.
Ja.
Ne?
Aber ist ja nicht ähnlich. Es gibt auch hier Radio Instaburg oder wie das heißt mit Karl Dall, hatten die nicht auch so?
Instaburg und Co.
War ja, das aber hatten nicht auch so einen Song mit Paderborn und Dingsums, da hatte ich sie. Das
ja, ist ja, ähnlich. Ich liebte ein Mädchen.
Ja, ein Mädchen, genau. Das hat mich immer, ich dachte immer, das wäre
eine, sing doch mal.
Ich liebte ein Mädchen in Bielefeld, das hatte die Füße gelb, da habe ich noch ein Bier bestellt, ich liebte ein Mädchen in Düsseldorf, die hatte Rheuma, die waren immer alle krank oder hatten irgendwas. Oder aber mich hat immer, also eigentlich hat mich immer, dachte ich, das wäre eine Parodie auf diesen Song.
Nee, dieser Christoph.
Also quasi Punk-Variante des seichten Instaburg.
Ja, gut. Aber ja, rein textlich ist es ja dann doch wieder irgendwas anderes. Also mich hat das halt einfach interessiert, weil es gab ja jetzt zwei Versionen und welche war denn jetzt eigentlich die erste? Also in dem Fall war dann tatsächlich zuerst
singt ja quasi Siggi seine Version, ne, mit der, ich weiß gar nicht, was für ein Musikstil das ist, so ein Walzer, ne, das ist halt einfach so ein Walzer, ne.
Partywalzer.
Ja.
Ich glaube, die gab's zuerst.
Ja, genau, dann wird wahrscheinlich die Person, wie hieß er jetzt nochmal?
Christoph Brohn.
Ah ja, genau.
Nein, Siegfried Schwebli.
Christian Brohn.
Okay, dann wird Christian Brohn das also auch für diesen Film geschrieben haben.
Das habe ich nicht rausgefunden. Da war zu wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob er es für den Film geschrieben hat. Das weiß ich nicht.
Weil wenn ich mir die abstützte Brieftaubenversion mal so anhöre, ne, sie haben es ja auch komplett produziert, sag ich mal, und auch rausgebracht. Und es klingt jetzt nicht so, als hätten sie das mal eben so, ja gut, ne, spielen wir das auch mal schnell ein, sondern als wäre es wirklich von ihnen gewesen. Ja. Ne, deswegen.
Das ist zumindest dieses, wir brauchen jetzt eine Punkrock-Version davon, und da ist dieses Rüpelhafte, es geht nur ums Saufen und so ein Kram, ne? Also alle Klischees einmal irgendwie runter und das dann in der Punk-Version adaptiert.
Mhm, genau. Ja, aber dann bleibt diese Frage wohl offen. Ja, selbst an diesem Tisch, wer hätte das gedacht?
Wir sind noch nicht so weit, wir recherchieren, wir haben noch viel Zeit.
Ja, die Folge kommt ja auch erst, da kann ich nochmal richtig recherchieren, dass es dann geht, dann besser. Würdet ihr eine Rolle als Band in einem Harpe Kerkeling-Film spielen? Also so wie die, entweder die eine Band oder die andere. Nee, lieber die in dem Glitzer. Würdet ihr so eine Glitzer-Band in einem Film spielen?
Ja, also ich würde das auf jeden Fall machen, wenn das Konzept entsprechend so passt, dass wir keine Punkband sein sollen oder keine böse Punkband sondern eher so eine Art Cameo-Auftritt oder sowas. Das fände ich irgendwie ganz, das würde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Und auch wenn wir große Fans sind von Harpe Kerkeling, heißt das ja nicht, dass man immer gefreit ist, ne, vor Schmutz. Also es kann ja auch mal sein, dass er hatte mal jetzt so einen nachträglichen Film irgendwie gemacht von Club Las Piranhas.
Ne? Ja, die Serie.
Diese Serie, genau. Und es gibt halt einfach leider, auch wenn ich jetzt so klinge wie so ein Boomer, aber halt einfach viel produzierten Kram irgendwie so auf Amazon Prime, wo ich so denke, ja, das passt alles nicht mehr zusammen. Es ist zu schrill, es ist zu bunt, es ist zu schnell geschnitten, es wird nicht mehr auf Dialoge irgendwie eingegangen, sondern immer auf den schnellen, ne, sonst ist es nur platt. Sondern es ist nur platt. Und da muss man auch manchmal aufpassen, dass man nicht in sowas dann reingeraten wird. Ich meine, wir werden auch nicht gefragt, insofern ist auch alles gut, aber ne, deswegen heißt das ja nicht immer, da muss man schon wissen, was ist das für ein Konzept, was macht ihr da genau?
Würdet ihr diese Band, die in den Glitzeranzügen da ist ja, würdet ihr das machen?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Das auf jeden Fall eher und nicht das, was die Abschlussbriefe gemacht haben, auf keinen Fall.
Okay. Ja. Wärst du auch dabei,
Roman? Als Angestellter der Band muss ich, glaube ich, für die Band sprechen und sagen, ja, dass, wenn der Chef das entscheidet, dann müssen wir da mitmachen.
Würdet ihr auch einen Schlagersong mit Harpe Kerkeling zusammen machen? Also Adam Angst featuring Harpe Kerkeling in, weil er ja sehr viel Schlager macht.
Wo der Flieder blüht.
Blühe auch
ich.
Genau. Würdet ihr sowas machen mit dem Harpe zusammen?
Ich würde tatsächlich einen Schlagersong machen. Auch selber schreiben, einfach nur, weil es halt einfach witzig ist, weil ich liebe es, mir irgendwelche Musikstile oder Genres oder so zu schnappen und die so gut wie möglich nachzuahmen. Okay. Aber das hat dann natürlich alles immer so einen ironischen Hintergrund und alle wissen natürlich, dass das nicht ernst gemeint ist, so, ne, einfach um die Leute auch immer so ein bisschen abzufacken, so, ne. Und zusammen mit Harpe Kerkeling, wüsste ich gar nicht, also, Warum sollte das passieren? Was ist denn das für eine weirde Situation? Warum sollten wir denn ausgerechnet
in diesem Podcast
alles. Ich sag nur, Harpe Kerkeling war live bei uns. Und wenn das passiert, kann auch das passieren.
Ja, ich habe eine Frage, die sich anschließt an die Schlagergeschichte. Ich bin jetzt Fanboy Nummer 1 heute Nachmittag. Wenn ich an meinen schlimmsten Auftritt denke, denke ich an die Köln Arena. Da habe ich einen CSD moderiert. Und hab den inneren Saal verlassen. Michelle, Schlagersänger, singt auf der Bühne ihr Lied, ist fertig, bedankt sich beim Publikum. Ich will wieder rein, hab ein Mikro in der Hand und die Saal-Security lässt mich nicht wieder rein, weil ich keinen Ausweis habe. Ich sag, ich muss da rein, die Frau ist fertig. Nein, sie hat unter Ausweis, kommt sie rein. Und ich sag, ich hab ein Mikrofon in der Hand.
Das ist sogar.
Und die
das
haben mich nicht reingelassen. Wenn ihr an eure schlimmsten Situationen denkt, ich möchte jetzt von euch jetzt, also Fan-Talk.
Boah, das hast du noch nie erzählt. Das ist ja wirklich,
das
ist
unangenehm.
Schlimm.
Ich stand da und sag, ich muss da rein.
War das Mikro auch schon an?
Ja, es war alles. Die Frau, die Michelle sagte, danke, das war's von mir, tschüss. Und ich stand da. Was waren eure lustigsten, absurdesten, bescheuertsten, ekelhaftesten Bühnenerlebnisse?
Ja, kann ich mitgehen. Ich habe fast das Gleiche erlebt. Also ich habe habe ich früher auch immer gerne mal die Bühne verlassen während des Konzertes. Meistens beim letzten Song bin dann ins Publikum rein, und bei einem Festival war es dann so, dass die Person, ich mit In-Ears drin, ne, mit ich hatte sogar den Pass, hatte ich glaube ich diesmal auch nicht dabei. So, ich dachte halt, der wird ja wohl sehen, dass ich jetzt gerade ins Publikum gegangen bin und auch ein Mikro in der Hand habe und so. Und der hatte mich dann erstmal nicht mehr reingelassen, und dann hat unser Tourmanager dann dafür gesorgt, dass ich dann wieder auf die Bühne durfte. Aber noch viel schlimmer war es, da haben wir Support gespielt bei den Ärzten hier im Rhein-Energie-Stadion hier in Köln. Und war natürlich total toll für uns und so. Und dann, das war so kurz nach der Corona-Pandemie, und man hat so richtig gemerkt, okay, also so organisatorisch ist da noch nicht alles so wieder wie früher. Ne? Also viele wussten halt einfach nicht so richtig so, wie funktioniert das jetzt hier alles. Und die Ärzte haben gespielt, und wir waren natürlich schon fertig und so, und ich hatte mich dann mit meiner Frau getroffen oben auf den Rängen, und dann war sie kurz dann auf der Toilette, also dieser öffentlichen, und ich hatte ja meinen Pass dabei, ne, den sogenannten AAA, All Access Areas Pass, und wollte dann halt mit ihr dann da wieder rein. Aber dann stand dann eine Security-Frau dann, weil wir waren ja außerhalb quasi der Ränge sogar, und wollte dann halt wieder rein und hab dann so, ne, und sie hielt uns dann auf, und ich zeigte dann ihr so den Pass, und sie hatte einfach nur Ticket. Ich so, das ist ja hier so ein Pass, ich darf ja, und du kannst nicht glauben, wie peinlich sowas ist, ne, also das ist, und sie hat halt, also jemand zu sagen, ich hab da gespielt. Ich war da unten auf der Bühne. Ich hab hier so einen Pass, und die wusste halt nichts von Pässen, weil, okay, man muss auch sagen, nicht alle Securities wissen das dann wahrscheinlich, weil man kommt es mal vor, dass jemand dann wirklich von so weit außen wieder versucht, da reinzukommen. Und sie hat diesen Pass halt nicht gekannt und hat halt aber auch nicht mit mir diskutiert, sondern hat halt einfach dann irgendwann aufgehört, mich irgendwie zu beachten. Hat einfach gesagt, nö, hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, und ich musste dann halt diesen furchtbaren Satz sagen, ich war hier auf der Bühne und ich habe mich so geschämt.
Aber hat sie dich dann reingelassen?
Ja, sie hat mich dann letztendlich reingelassen, aber es ist furchtbar.
Ich stand gerade auf die
Ohren. Ja, das ist so peinlich, das ist so peinlich.
Unangenehm.
Ja, und das, jetzt schon wieder.
Genau das wollte ich, das ist mein Fan-Moment.
Die Nackenhaare stehen schon wieder hier so gerade hinten. Ja, das.
Ich erinnere mich an einen Moment, der ist auch schon ein paar Jahre her, da wir bewegen uns relativ viel auf der Bühne irgendwie, und dann haben wir da den Hampelmann gemacht, und ich wollte auf den Drum Riser, auf das Podest, wo das Schlagzeug oben draufstehen, um da oben irgendwie rumzuhampeln, und hab dann, wie, kennt ihr diesen Moment, wenn du eine Treppenstufe nehmen willst und du nimmst sie nicht mit dem ganzen Fuß, und dann flitscht dir der Fuß so weg, und genau das ist mir passiert, dass ich da hoch wollte, gemerkt habe, alles klar, ich bin ja an der Kante vorne irgendwie dran und gar nicht auf diesem ganzen Podest stehen, und bin dann mit meiner Gitarre vorwärts in das Schlagzeug von unserem Schlagzeuger gefallen.
Oh Gott.
Und dann kam unser Backliner, der uns hilft, wenn wir Probleme auf der Bühne haben mit unserer Technik oder so. Und der kam auch und guckte mich an, und ich meinte nur zu ihm so, lass mich liegen. So, es war der letzte Song, es war so egal. Und dann dachte ich nur so, ey, lass mich liegen. Ich bleibe jetzt hier liegen und spiele das hier so zu Ende, bevor ich die Peinlichkeit über mich ergehen lassen muss, dass mir jemand aufhilft, damit ich noch die letzten drei Akkorde spielen kann, um dann mit gesenktem Haupt von der Bühne gehen zu dürfen.
Bist du liegen geblieben?
Ja.
Ja, da kommen wir zurück zu AC/DC. Du hast dich dann im Liegen rausgeworfen.
Genau. Einfach gehofft, dass das niemand gesehen hat in dem Moment.
Aber ihr verneigt euch doch danach immer. Da bist du wieder.
Da war das noch nicht so. Ach, das so, ist
da
schon.
Nee, das war anfangs. Das haben wir damals nicht gemacht. Nee.
Wie peinlich.
Ja. Aber ich kann noch einen hinterher kommen, ganz schnell, weil der ist dokumentiert. Den könnt ihr bei YouTube euch direkt angucken. Das Video heißt Escapado-Sänger legt sich aufs Maul. Und das war meine Band davor, eine der Bands davor, vor Adam Angst. Und war ich auf einem Festival und hatte die grandiose Idee gehabt, mit beiden Füßen auf so eine Monitorbox rauf zu springen. Und diese Monitorboxen, die sind ja eigentlich, die haben halt oben so eine Ecke. Also das ist physikalisch eigentlich gar nicht möglich. In diesem Moment, während ich so darauf landete, hätte ich wissen müssen, das macht ja gar keinen Sinn, was ich hier mache. Weil es ja gar keine ebene Fläche, um da drauf mit den Füßen zu landen. Genau, und dann dementsprechend habe ich die Monitorbox einmal umgerissen und ich dann halt so nach hinten mit so einer Rolle rückwärts. Könnt ihr euch angucken.
Oh nee, unangenehm. Boah, da bin ich froh, dass Schauspielerin, kannst du mal sagen, hat zur Rolle gehört. Also da kannst du dich immer dahinter verstecken und alle denken, nee, es musste so, muss. Weil sowas ist klar, dass
ja.
es nicht
Ja, aber es gibt ja so technische Probleme. Ich liebe ja technische Probleme. Als ich mit Willi im Ateliertheater noch aufgetreten bin, da passen 100 Leute rein im Keller. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wir hatten immer so einen kleinen Gag. Wir haben einen Song gespielt und dann haben wir eine Nebelmaschine angemacht. Und da wir die Technik selber gemacht haben, haben wir so eine billig, ne, aus einem Music Store, und dann immer einen Knopf gedrückt. Der lag auf dem Boden, ich habe draufgetreten und dann ging die Nebelmaschine an. Eines Tages, wir machen das genauso. Ich trete auf die Nebelmaschine geht an, geht aber nicht wieder aus. Und wir performen ja. Und dann bist du ja in dieser Zwickmühle, denkst, die Nummer läuft, der Song läuft, du machst deine Performance. Was ist jetzt wichtig? Was hat Priorität?
Ja.
Und dann ist ja nicht zu sagen, wir brechen die Nummer, aber ich gucke und es lief so. Und während wir so machen, denke ich, ey, das wird hier sehr, sehr, sehr. Ja.
Da muss man langfristig denken.
Und dann du hast einfach nichts mehr gesehen am Ende. Es war einfach nichts mehr zu sehen. Ich liebe technische Pannen. Und die passieren ja auch im Theater, oder? Also da hast du ja einfach keinen
Einfluss. Meistens raffen die Leute es nicht, dass es eine Panne ist. Also dann ist es gewollt oder so, kann man einfach immer sagen.
Aber da hatten wir dieses Jahr tatsächlich einen sehr, sehr witzigen Moment, der leider nicht aufgenommen wurde via YouTube oder ähnliches, dass wir auf dem Rockodel Schlacko Festival gespielt haben. Wir spielen seit diesem Jahr mit keinen echten Verstärkern mehr, sondern mit digitalen Verstärkern und haben uns selber halt auf den Ohren und unser Gitarrensound geht dann über die Anlage nach draußen direkt. Das heißt, du hast keinen analogen Sound von der Bühne raus, dass man noch was hört, was passiert. Und was in dem Falle passiert ist, sprich, wenn diese Anlage für die BesucherInnen ausfällt, fällt halt alles, also dann hörst du nichts mehr. Und wir haben uns aber auf unseren In-Ears, auf unseren Kopfhörern, das heißt, wir hören uns immer fröhlich weiter. Und dann kam es tatsächlich zu diesem Moment, dass diese PA ausgefallen ist. Und wir hörten uns noch weiter, unsere Musik, alles war ganz normal. Ja. Waren jetzt dann, es war irgendwie, wir waren erste, zweite, dritte Band oder so an dem Tag, also war es so okay gefüllt dann vor der Bühne. Aber man hat jetzt nicht gemerkt, dass die Leute aufhören zu tanzen, aufhören sich zu schubsen oder sonst irgendwas, sondern die Leute waren so ganz normal, wie man das so im Gefühl hatte.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, noch eine gute Minute, anderthalb weitergespielt und bewegen uns ja auch dementsprechend irgendwie auf der Bühne von links nach rechts. Und am Ende war es halt ein Stummfilm
das von der Punkrock-Band. Du hörst nur so ein paar Becken, ja, so, genau, so vom Schlagzeug.
Das ist wie dieses, kennt ihr diese Musikvideos ohne Ton bei YouTube?
Ja, genau.
Genau das ist das, was
man in Schule noch so hört auf der Bühne. So, ja.
Und dann
so, Und dann kam irgendwann von unserem Tontechniker in dem Moment auf unsere Ohren gesprochen, Leute, hört mal kurz auf, hier gibt's überhaupt keine Musik mehr für die Gäste. Und dann waren wir so, okay, hier ist irgendein ein Fehler gerade passiert.
Ah, wie unangenehm.
Ja.
Das ist sehr gut.
Das macht das Künstlerleben aus.
Ist so. Es gehört auch dazu, sonst wäre es irgendwann langweilig, weil dann wäre es routiniert und dann würdet ihr so eine Scheiße werden wie Peter
Hat Schlenske. Einer von euch mal am Casting wie Peter Schlenske teilgenommen? Das haben wir noch gar nicht gefragt. Casting? Schon mal gemacht?
Ich habe noch nie, ich muss kurz überlegen, nee, ich glaube, ich habe noch nie ein Casting gemacht, nee. Ich habe tatsächlich mal in einem Film mitgespielt, aber ich musste kein Casting dafür machen. Sind mir auch.
Der Fan, ja. Ich bin ja Fan. Toll.
Ja.
Schön für dich, dass du kein Casting machst. Meinst du Tatort oder was?
Ja, genau.
Das kommt alles in den Wikipedia-Eintrag, den ich jetzt pflege auch noch.
Also an alle, für Tatort braucht man kein Casting. Das ist also zumindest nicht für den. Tja, tut mir leid.
Ich habe nicht in einem Tatort gespielt, aber hey.
Ja, spielst du und kein Pardon 2.
Ja, so ist es nämlich.
Ja, gut, aber du würdest dann ja auch, aber auch als ernstzunehmende Schauspielerin dann gecastet werden und ich definitiv nicht ernst zu nehmen, deswegen.
Ich fand, du sahst schon sehr ernst und sehr polizeimäßig aus.
Ja, doch, stimmt. Aber es war wirklich, also ich wusste nicht, was ich da tat. Und das hat man auch schon ein bisschen gemerkt, so, ne? Das ist von daher. Mach dir keine Sorgen.
Aber hast du nicht mal in der Fernsehshow mitgespielt?
Habe ich mal in der Fernseh? Ja,
Witzigkeit
stimmt. In so jungen Jahren? Ja, in jungen Jahren. Aber darüber kann ich nicht sprechen.
Garten? Ach so.
Darüber kann er nicht sprechen.
Darüber kann ich leider nicht sprechen.
Nee, ich hätte gedacht.
Der Schwächste fliegt.
Die Playback-Show. Kann nicht drüber sprechen.
Wir können leider nicht darüber sprechen.
Ich erfinde was für Wikipedia. Und wer es rauslöst.
Wenn ihr eine Rolle übernehmen würdet bei Kein Pardon, welche wäre das?
Ich finde sie
Kameramann
schon ganz gut.
Kameramann von Kamera 3.
Du hast gesagt, den Siege.
Ja, ich finde den Siege schon ganz gut. Das ist auch so genau mein Humor.
Aber
den
dann
ich
müsstest
feier.
Du auch singen.
Ja, gut, das würde ich dann dafür machen müssen, wohl, wenn das zu meiner Rolle gehört. Aber ich muss tatsächlich, womit wir wieder zurück zum Steak springen, dass er das Steak in XXL gerne hätte.
Ja, das ist doch dein Humor.
Dass er genau danach halt diesen Moment hat, dass er, ich hätte es gerne in XXL. Und macht so dieses Geräusch. Und das ist ja auch genau so was wir halt auch oft haben, irgendwie, wenn wir jetzt Stromberg zitieren oder andere Filme, dass man genau diesen Moment hat, dass immer einer einen Witz bringt, der auch nicht lustig ist, weil die Leute es nicht irgendwie raffen wollen oder nicht lustig gefunden haben oder was auch immer. Und dass man dann selber nochmal so ein Geräusch hinterherbringt oder sowas und sagt so, oh.
Ja, ne? Genau.
Ja, das kann die Laura grunzt dann immer, wenn sie selber Witze erzählt.
Nicht.
Ja.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Lügenpresse.
Direkt bei Wikipedia rein. Aber das ist eigentlich tatsächlich, ich finde diese Rolle so interessant. Ich weiß gar nicht, ob's die nochmal gab, also diese Figur des Siggis da, weil auf der einen Seite ist es so eine typisch tollpatschige Figur von ihm, ne, mit diesem etwas dümmlichen, ne, Sprech, den er da benutzt. Auf der anderen Seite ist es ja aber eine sehr selbstbewusste Figur irgendwie, die ja, halt auch irgendwie beliebt ist und so doof sieht er ja da auch gar nicht aus. Der ist ja relativ slick gekleidet, würde ich mal fast sagen. Also für diese Zeit
irgendwie. Ja, Sigi soll ja offensichtlich Symbol sein für irgendjemanden, der immer so auf, das sind ja alles Symbole, die auf Partys rumlaufen.
Ja, aber ich habe
ja auch,
ja, ich habe schon gefragt, was der bei der Show ist, gehört der zur Show, also zu dem ganzen Team und so?
Na, ich würde sagen, Sigi Schwebli ist sowas wie Hardy Loppmann, der wurde halt mit eingeladen, weil er bekannt ist.
Ich würde auch sagen, er müsste eigentlich auch im Showgeschäft sein, ne? Ja. Weil sonst würde er, glaube ich, nicht so beliebt und so auf die Bühne gezerrt werden. Vielleicht ist er auch der Anheizer oder so.
Ja, er muss ja auch seinen Song spielen, ne? Also wahrscheinlich irgendwie aus der Musikwelt.
Ich glaube, das ist sowas wie Dieter Krebs damals. Ich bin der Martin, ne? Oder so war. Ja, so ein One-Hit-Wonder, der zu der Zeitpunkt voll drauf war. Und der Peter Schwenzel hat gesagt, hier, ich lade dich ein zu mir.
Wir hatten eben auch die... Hat euch das irritiert, dass auf einmal der Schwäbli da war? Also der kommt ja im ganzen Film nicht vor, der kommt ja nur da vor. Wisst ihr noch, ob euch das damals irritiert hat? So, was macht der denn jetzt da? Oder ich fand's ja lustig. Du bist nicht so Fan gewesen, ne? Wisst ihr das?
Nee, weiß ich nicht mehr, aber grundsätzlich nein, irritiert gar nicht, weil das ist Harpe. Total normal, dass das, ja, genau, dass Harpe alle möglichen Figuren da immer mal wieder so mit reinbringt, glaube ich, ne? Da kommt ja die nächste, kommt, glaube ich, ziemlich nach dieser ganzen Szene, glaube ich, geht's ja, glaube ich, irgendwo weiter.
Was denn?
Dann kommt da die nächste. Ist es nicht Uschi Blum? War sie
schon? Nee, kommt die noch?
Ich glaube, die kommt noch.
Die kommt noch?
Mhm.
Oh, ich dachte, die wäre schon
danach.
Ah nee, wenn ja schon alles, Uschi Blum kommt noch, stimmt. Okay, also dich hat's auch nicht irritiert?
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, ich war vor einer gewissen Zeit Cinedome und habe den Film nochmal im Kino gesehen.
Ach,
vielleicht
echt?
Wieso warst
du denn da?
Und
das war
eine Überraschung.
Ja, er wusste es schon. Der Schlawiner, das war der Einzige, der es wusste von meinen Freunden.
Ach, du wusstest es?
Ich wusste das.
Ich konnte nicht. Ja.
Laura, ganz kurz, jetzt wo du hier bist, die war ja eine Woche zu nichts zu gebrauchen.
Sag mal, das sagt der richtig.
Ich war außer mir. Jetzt kommen wir zur Auftrittsangst, kennt ihr auch, Künstler? Was ist?
Entschuldigung. Ihr wart beide dezent bescheuert.
Ja, das stimmt. Meine Angst, wir hatten eine mündliche Zusage per E-Mail, dass Harpe kommt. Und zwar nur, ja, er kommt, bis dann, 19 Uhr da. Mehr hatten wir nicht. Kein Vertrag, kein gar nichts. So, ihr seid auch Künstler, da sitzen dann Leute.
Ja.
Keiner weiß, der Überraschungsgast. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er nicht kommt. Dass irgendwas passiert. Keine Ahnung. Wir haben ja nicht mal Telefonnummer. Also er hätte ja nicht mal anrufen können, ich stehe im Stau.
Ja.
So, deshalb war ich im Wrack, im Psychisches. Ja. Aber Laura hat allen ihren Freunden nicht gesagt, dass Harpe kommt. So, und hat aber alle mit eingebunden. Wir waren am Mittwoch 2 Tage vorher bei der Filmpremiere und Laura die ganze Zeit 2 Stunden, Danny, bin nämlich nicht so auffällig. Meine Freunde wissen nicht, sag bloß keinen Fall. Danny, was kannst du jetzt machen? Danny, nein, nicht so lachen. Nicht, wenn die Christina das mehr, nein, Danny. Die war ja, also, wir waren außer uns. Und Olli hat das alles zusammengehalten, ohne ihn, unser Management der Seele.
Ja.
Ja.
Aber worauf wolltest du jetzt hinaus?
Dass wir bekloppt sind.
Ach so. Okay.
Seid ihr auch bekloppt? Also würde ich sagen, das verrückte Künstlerseite oder eher so normal? Also habt ihr auch so Stage-Rider mit so merkwürdigen Sachen drin, so Catering-Anweisungen, 6 Kilo Parmesan und.
Aber Gegenfrage, gibt es normale KünstlerInnen?
Heinz Wäscher.
Der liebt sein Publikum.
Gibt es
ist, also das ist ja dann so diese Mariah Carey-Beklopptheit, die du jetzt meinst. Also das haben wir auf gar keinen Fall. Also wir sind dann eher so, lass Sachen weg vom Rider und so, ne? Also für die das nicht wissen, das ist sozusagen die Anweisung, die vorher Veranstalter bekommen, was die Band alles zum Beispiel in ihrem Kühlschrank gerne hätte im Backstage-Raum und so. Und ich glaube, da sind wir total pflegeleicht, weil alles andere fände ich auch komplett over the top. Und ja, genau.
Wir hatten ja mal mit Lisa Feller, die war ja letztens da, und die sagt ja auch, die hatten das Beispiel, wie, dass man eigentlich nett sein will als Künstler, aber bestimmte Standards hat, die Leute nicht in der Business-Kunstwelt, Künstlerwelt sind, nicht verstehen. Sie hat das Beispiel damals mit Günther Jauch, wo ihre Freundin und irgendeine Bekannte sagt, der ist aber arrogant. Nur weil er wollte, kurz vor der Moderation, einfach mal eine Viertelstunde seine Ruhe haben. Weißt du, der ist aber arroganter Typ, der will keine Bayern. Oder dass man so merkt, okay, das ist für mich normal, ich brauche das auch jetzt, aber alle anderen denken,
ja, so, also wenn es danach geht, dann habe ich sicherlich keinen guten Ruf irgendwie in der
Da ist wieder der mit seinem AAA, das ist wieder der mit seinem AAA-Pass rum.
Ja, genau. Da will der wieder rein.
Ja.
Spielt ja wohl. Ja. Nee, das ist.
Weißt du, du hast dann keinen guten Ruf, was das angeht?
Es könnte sein. Ich habe ja keine Ahnung. Müsste ich ja, das sagt mir ja niemand. Das ist, aber ich bin
alle
schon.
Alle sagen nur Felix. Nein, du warst, ja, toll, du warst
Felix,
fantastisch.
Heute musst du dir das zeigen. Ja.
Genau, du warst fantastisch. Ich glaube, also es könnte schon sein, dass manche Leute irgendwie was falsch verstanden haben, weil ich habe auch so meine 20 Minuten, in denen ich wirklich nicht gut anzusprechen bin, gerade so vor Shows. Da habe ich dann auch, da will ich dann immer meine Ruhe haben. Und es gibt meistens die Leute, die drehen dann immer auf, kurz vorm Konzert. Ja, ja. Und das sind die meisten von uns. Hat sich aber schon gebessert, glaube ich, so mit der
ich
Zeit.
Ich drehe nicht auf.
Nee, du drehst nicht so auf, genau. Aber es gibt so ein paar, ne, deren Namen wir nicht nennen wollen.
Ja.
Aber
zwei, drei andere, ja.
Das ist halt eigentlich blöde, weil so als Band solltest du ja schon irgendwie in dem Moment schon so ein Wir-Gefühl irgendwie am besten von der Show erzeugen. Und ich bin aber derjenige, also ich brauche auf jeden Fall, lass mich mal in Ruhe. So, ja. Ne? Und einfach so, ne? Ich will in mich gekehrt sein. Und wenn es dann halt aber Leute gibt, die sagen so, komm, let's go, yes. Okay. So Jürgen Höller-mäßig dann da anfangen, boah, dann wird die Show scheiße. So, ne? Ja. Das kann ich gar nicht gut haben. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass das Leute von außen, weiß ich nicht, das irgendwie mal mitgekriegt haben, dass ich dann in dem Moment vielleicht nicht gut ansprechbar war.
Ja,
so.
Ja.
Kann sein, aber.
Ist auch scheißegal. Die müssen ja nicht da bedienen und das
machen. Seid ihr beide so Lampenfieber-Glücksmelodie-Typen, so vom Auftritt? Oder wie nehmt ihr das? Seid ihr so Rockstar locker, flockig raus jetzt?
Ich bin auf jeden Fall locker. Das Einzige, was mich nervös macht, ist nicht das Spielen. Also nicht, dass das vor den Leuten auftreten und da irgendwie im Rampenlicht stehen. Bei mir ist es eher so dieses Rattern im Kopf, dass meine Technik nicht funktioniert.
So,
dass ich ein Problem habe.
Drama auch.
Ja, dass ich, ne, wir beiden Gitarristen haben relativ große, würde ich mal für meine Verhältnisse, Pedalboards, wo verschiedene Effekte drauf sind, die man mit den Füßen tritt. Und da sind dann, keine Ahnung, 8 verschiedene Pedale, die über ein Gerät laufen, was es nochmal in sich alles zusammenfügt. Das heißt, da sind fast 20 Kabel, die keine 10 Zentimeter lang sind. Und wenn da eins einen Bruch drin hat, dann musst du erstmal rausfinden, welches es von denen ist. Das ist in der Kette. Du verstehst es dann nicht sofort, wo ist jetzt der Fehler davon. Dann haben wir alle jetzt Funkmikrofone, Funkgitarrensender und sowas. Also überall gibt es so Problemquellen, wo man sich wieder denkt, dann wäre ich lieber AC/DC, die haben eine Gitarre, einen Verstärker, der wird laut gedreht und fertig. Und wir haben 48 verschiedene Effekte, die lustige Geräusche machen und das ist auch irgendwie alles cool und macht Spaß. Aber du bist ab dem Moment, wenn da eins von knackst, ratterst du, was ist das Problem jetzt? Was? Und du kriegst es ja einfach in deinem Doing auf der Bühne nicht, du hast keine Zeit dafür. Also auf einem Festival bist du eng getaktet, bist du Vorband von irgendwem, bist du eng getaktet. Du hast nicht Zeit zu sagen, Felix, mach mal eine Minute irgendwie den Hampelmann da vorne und lenk die Leute mal ab. Ich muss hier mal schnell irgendwas umstecken. Sondern du bist so, das muss quasi
bis während zur Sendung kann er das.
Ja, du musst quasi im Spielen das reparieren, wenn es denn so kaputt ist, dass es eine Reparatur braucht. Und das ist eine Sache, die mich mürbe macht auf der Bühne tatsächlich. Davor vor allen Dingen. Wenn ich dann merke, so beim dritten Song läuft alles, dann vergesse ich's. Dann ist
du denkst immer vorne auf Aufführung, hoffentlich klappt die Technik.
Ja.
Oder nur, wenn der Soundcheck scheiße war.
Nö, ab dem Moment,
immer.
Weil da zählt es ja. Im Soundcheck wäre es mir noch egal, da habe ich ja genug Zeit, das noch zu reparieren und zu lösen, das Problem. Ab dem Moment, wo der erste Ton spielt und du merkst, meine Gitarre ist aus, alle anderen haben Spaß, bist du so, okay,
ja,
ab hier habe ich keinen Spaß
mehr. Ja, das verstehe ich, ja. Okay. Und du summst die Melodie?
Ja, genau. Ich will. Also Routine ist auf jeden Fall so mein größter Freund in Sachen Lampenfieber. Ich habe leider bis heute nicht verstanden, warum ich manchmal Lampenfieber habe und manchmal nicht. Ich wünschte mir, manchmal habe ich dann geglaubt, es herausgefunden zu haben, es liegt daran, dass ich dann in dem Moment war ich irgendwie noch spazieren an dem Tag oder keine Ahnung was. Und dann beim nächsten Mal mache ich es dann natürlich wieder genauso, aber dann ist es auf einmal wieder total schlimm. Und du findest es einfach nicht. Nee. Trotzdem versucht man ja, um sich zu schützen, irgendwelche Routinen aufzubauen und manche machen auch so oder so immer Sinn. Also es gibt zum Beispiel so eine Blubberflasche, um die Stimme. Ja, genau. Um die Stimme aufzuwärmen. Da bläst man dann so ein bisschen so 20 Minuten rein und singt da so ein bisschen rein mit so einem Schlauch im Mund. Das hilft auf jeden Fall total. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viele Leute jetzt da gerade vor der Bühne sind, ob das unser Publikum ist oder ob wir gerade Support spielen oder Festival oder Club. Es ist völlig egal. Es ist immer komplett random und deswegen muss man sich, glaube ich, einfach damit abfinden.
Also ich habe auch immer, ich glaube, das ist eine Tagesform einfach. Also es gibt Tage, wo ich müde bin, da ist es mir ein bisschen egaler und es gibt aber Tage, wo dann, ich finde es immer, wenn Freunde da sind, dann bin ich immer aufgeregter, als wenn ein Publikum, also wenn der Pöbel da ist, dann ist es mir so ein bisschen egaler. Aber wenn Freunde da sind, denke ich, nee, jetzt muss ich es gut machen. Hast du das nicht? Wenn Freunde da sind, ist es schlimmer?
Nee, das habe ich nicht. Es gab ja auch schon genügend Konzerte, wo dann auch mal Familie und sowas ja, da ist. Ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass ich mich dann, aber ich will es dann nicht besonders gut machen. Also das habe ich auf jeden Fall nicht, dass ich so denke, jetzt muss ich mich nochmal mehr anstrengen. So, weil das sind ja Leute, die kennen mich ja eh. Und da bin ich dann eher so, ja, geht halt irgendwie, geht doch in Backstage oder geht ans Buffet oder so, ne? Ihr müsst euch ja den Quatsch, den nicht angucken, den ich da mache, weil man kennt sich ja so, ne? Dann weiß ich nicht. Das ist dann wieder so eine andere Ebene. Das ist.
Also hat das keinen.
Nee, es hat überhaupt gar keinen Einfluss. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht rausgefunden, woran es.
Vielleicht wirst du es auch nie und vielleicht musst du damit freuen.
Ja, das versuche ich seit 10 Jahren.
Ja, okay.
Olli, wie ist bei dir? Du hast ja auch mal eine Punkband, eine Rockband gehabt. Was habt ihr eigentlich für ein Genre gespielt?
Jetzt wird's interessant.
Das ist jetzt nichts, was die alle Hörer nicht sehen können. Wir haben ein Mikrofon zu wenig. Das heißt, ich habe das Mikro in der Hand und habe es Olli wie der Schuljunge bei
jetzt
dem
musst du das Mikrofon nehmen und jetzt musst du reinsprechen.
Jetzt musst du das Mikrofon nehmen und da rein.
Was ich wovon halte? Wir waren eine Schulband und unsere ersten Auftritte waren The Clash, Should I Stay, Should I Go und Dire Straits, was man so spielt auf so einem Schulding, dann stehen die Lehrer da und so, yeah, yeah, yeah. Und dann sind wir aber tatsächlich zwei, drei Jahre aufgetreten und ich werde nie vergessen, wir haben auf so einem Waldfestival gespielt, wo auch mehrere Rockbands waren, wir haben so Rock-Funk gespielt, so ein bisschen Red Hot Chili Peppers inspiriert, aber da war auch immer so ein bisschen Rockset drin.
Entschuldigung, ihr habt doch aber eigene Songs, ihr habt doch eine Schallplatte raus, die hab ich zu Hause.
Ja, wir waren in Bülten im Tonstudio und haben damals für...
In wo?
In Bülten bei Peine und haben irgendwie für wahrscheinlich, glaube ich, damals 1500 Mark eine CD aufgenommen. Das war sensationell. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Dann sind wir irgendwie so bei so Festivals aufgetreten. Ich werde aber nie vergessen, waren wir auf so einem, es war in so einem Wald, so ein Festival. Und wir sind aus unserem Auto ausgestiegen, haben da aufgebaut. Und dann hat so ein richtiger Punk-Rob-Tüter gesagt, wer kommt denn da, Caught in the Act oder was? da war ich aber richtig auf Sendung. Da haben wir nur die harten Stücke gespielt.
Ja,
und er so richtig abgegangen. Auch so dachte ich, fick dich mit deinem Caught in the Act, ey. Und dann sind wir aber ganz klassisch auseinandergegangen, weil der hat da studiert und hier und so. Und ja, traurige Geschichte. Ja. Aber
und wie hieß die Band?
Du hast immer traurige Geschichten im Podcast. Das interessiert hier
nicht. Ich doch mal.
Wie hat der gesagt, das interessiert hier niemanden.
Genau, reiß dich nochmal zusammen wegen deiner Kindheit. Interessiert gar nicht. Wir hießen zuerst Stuck on Tees. Das ist irgend so ein Ort in, keine Ahnung, haben wir irgendwo auf der Weltkarte gefunden. Und dann hatte ich immer so lustige Kermit-T-Shirts an. Also damals lustig. Es gab so Kermit in Kevin Klein Klamotten und bla.
Wow.
Wir haben uns irgendwann Kermit's Influence genannt.
Ah.
Das war eine schöne Zeit.
Kenn ich
und ich war verliebt in unseren Bassisten.
Habt ihr in den 90ern euch Influencer genannt? Das muss ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt.
Ja. Seiner Zeit voraus. Aber, so kurz in die Ecke, wisst ihr, weil es ist nicht das Geilste, und das ist ja eigentlich auch das Nulltalent am Ende von Peter Schlönze, es gibt doch nichts Geiles auf der Bühne, als unterschätzt zu werden, oder?
Oh ja.
Kennst du das nicht, wenn Leute denken, die wären schon, und dann denkst du, jetzt fick ich die aber so richtig.
Das stimmt. Das ist tatsächlich so ein Faktor, wo ich sagen würde, da gehe ich auf jeden Fall ein bisschen mit einem besseren Gefühl und etwas mit geschwellterer Brust auf eine Bühne, wenn ich einfach weiß, so uns kennt wirklich niemand. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in den USA mal spielen dürften, so, ne, wo einfach niemand,
der Roman so,
zum Beispiel eine befreundete Band hier, David spielt zum Beispiel bei Fjord, die haben das gemacht, so für ein paar, drei Shows oder so durften die mal in den USA spielen, das waren so ganz kleine, so in so einer Bar zum Beispiel, ne, aber völlig egal, so, ne, da würde ich, glaube ich, anders auf die Bühne gehen, als jetzt hier in Deutschland.
Ja, weil der Druck auch nicht so hoch ist und die Erwartungen nicht, ne, weil
genau.
Ich denke, ja, mal gucken, was passiert.
Ja, genau.
Ja, das stimmt schon.
Ja.
Aber das wäre doch mal geil, wir müssen doch mal kein Pardon synchronisieren auf Englisch.
Alter, was?
Funniness doesn't know barriers.
It was only for me, shortly for me. Only.
Shortly
for me. I don't have to leave directly after the... Holt's mich ab. Ihr habt eine Abschlussfrage. Hat noch jemand Fragen? Soll ich eine Abschlussfrage stellen? Total geil.
Ich habe meine Fragen alle. Und ich erwarte jetzt einfach nur ein Zitat von Kein Pardon im nächsten Song. Das reimt sich sogar.
Ich bin total geehrt, jetzt wo ich Fanboy bin, dass hier, ja, wenn ich warte, also wenn ich die nächste Platte, also ich muss mir alle noch bestellen heute, ich bestelle mir das komplette Fanpaket heute Abend noch.
Ich hab einen
und Zeit. Dass ich dann, also dass wir dann da, also das, wie du es gesagt hast.
Ja, wie du es gesagt hast.
Ich bin ja jetzt nicht so ein Fanboy, weil ich bin von der ersten Stunde quasi mit dabei.
Siehste, genau. Also wir kennen uns ja schon über 10 Jahre.
Ja.
Kennt ihr Laura auch schon so lange?
Nein.
Nein.
Dann kennen wir uns am längsten, aber alle anderen am Tisch hier kennen dich am besten.
Ja, das stimmt. Gut gesagt, Felix. Ja.
Tatsache.
Was wolltest du denn deine Abschlussfrage? Ich, Leute, ich muss
was
so
ist denn jetzt deine Abschlussfrage, bitte?
Ja.
Abschlussfrage. Schön, dass ihr übrigens da wart. Adam, Angst, es war uns eine große Freude.
Eine große
vielen Dank, vor allem, dass wir auch mal über andere Dinge sprechen durften, als immer nur so, was für eine Musik macht ihr denn eigentlich und so.
Ja, wir haben schon voll viel über Musik. Habt ihr noch Fragen? Nee, erst bevor die Abschlussfrage, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr zu dem Film sagen wollt, die ihr schon immer schon sagen wolltet? Wollt ihr irgendwas an Harpe senden? Wir wissen nämlich, der hört unseren Podcast, weil der liebt sein Publikum.
Ah, sehr gut. Ja, ich hätte etwas, was mir so aufgefallen ist, und das ist nicht nur bei Kein Pardon, sondern auch bei Club Las Piranhas zum Beispiel der Fall, und das liegt einfach im Spiel von Harpe, was ich immer schon interessant finde, ist, wenn er erregt spielt und laut wird, wie er es zum Beispiel bei Herr Loppmann macht, ne? Ja. Reißen sie sich zusammen.
Ja. Wo?
Er verfällt immer dann, wahrscheinlich auch nicht so ganz absichtlich, immer in so einen gewissen Slang oder einen Akzent, der so ein bisschen so klingt, so ein bisschen leicht holländisch. Ihr müsst mal so ein bisschen darauf achten, immer wenn er so anfängt so zu schreien und erregt zu sein, gerade bei Club Las Piranhas merkt man das dann auch so, als hätte er so ein bisschen so, als würde er so backig sprechen, als hätte er was so in den Backentaschen, so, ne? Dann verfällt er immer so einen komischen, ne, da müsst ihr mal so ein bisschen darauf achten.
Ja, achten wir mal drauf, ja. Aber ich meine, er hat ja holländische Vorfahren, ne?
Ja, ja, ich meine, dass er so einige Sprachen sowieso spricht, das weiß man ja. Aber ich glaube, das macht er so ein bisschen unabsichtlich, dass er dann immer so, ne? Es gibt zum Beispiel das Wort so spazieren gehen, ne? Das ist immer, merkt man so, als hätte er was so in den Backen. So, und das macht er öfter.
Du meinst, das stimmt. Dass er diese Backige ist eigentlich eine gute, ist wirklich, Bezeichnung.
Ja, ja, also man muss mal so ein bisschen drauf achten, wenn er erregt ist. Und das würde mich mal interessieren, ob ihm das selbst auch schon mal aufgefallen ist.
Ah, das wäre eine gute Folge für nochmal Harpe. Er muss nochmal kommen. Roman.
Nee, ich habe keine weiteren Fragen. Wann geht's um die Minute?
Wer sich den gefragt, was soll der ganze Käse, in den Shownotes werden wir euch eure Website und Album und Beanie-Shops, alles von mir verlinken, alles. Abschlussfrage. Wenn ihr einen Minuten-Podcast machen müsstet, über welchen Film oder welche Band wäre das denn eigentlich?
Über eine Band. Alben eine Minute lang hören und eine Minute. Wow, krass.
Ja, Musiker mit Tempiwechsel, Akkordwechsel, AC/DC, wiederholt sich ihre Reform, kommt, da hat er neu eingesungen, das ist das Loop vom Anfang nochmal reingespielt.
Nee, es war jetzt auch keine Kritik. Ich dachte nur, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber Film finde ich jetzt gerade spannender, die Frage.
Abschlussfrage.
Ja.
Wenn ihr einen Minuten-Podcast über einen Film machen müsstet, welcher wäre das?
Ganz klar, Papa und der Porters.
Mein nächstes Projekt.
Entschuldigung. Er geht wieder fremd. Roman?
Ich schließe mich da an. Ich würde das mit Felix zusammen machen, ja.
Ich glaube, wir haben hier gerade eine neue Idee gegründet. Und wir sind nicht Teil davon. Naja. Nee, super, finde ich toll.
Ja.
Dann sehen wir uns bei Folge 1. Bis dann. Schön, dass ihr da wart. Danke.